mit Thies.
Wir hatten viele Gäste dieses Jahr 2018, aber für unser Best-of konnten wir nur ein paar auswählen. Mit dabei auf jeden Fall Lars Eidinger und Bjarne Mädel, die im Kino zu sehen waren mit ihrem Mofa-Trip durch Deutschland in 25 km/h.
Hallo nach Baden-Baden.
So, die beiden Easy Rider von der Spray.
Mit Sky Dumont.
Wie mit Sky Dumont?
Jetzt im deutschen Kino.
Ein Trailer gesprochen von Sky Dumont.
Habt ihr mit Sky gedreht, Mann?
Mit der Pyrmont-Kirsche. Nee, leider nicht. Nee, ach, wir machen uns immer ein bisschen lustig über diese Art, wie diese Trailer so eingesprochen werden. Der Sky Dumont macht es nämlich immer für Sony. Er macht es super, aber das ist schon...
Es hat immer einen sehr bestimmten Duktus.
Ja, und man raunt immer so ein bisschen. Bjarne ja Ingmar Mädel. Und Sky Dumont.
Kann man fast schön Karriere machen.
Ihr beiden werdet natürlich immer nach den verrückten Jugendtrips gefragt, die ihr früher gemacht habt. Also von Bjarne weiß ich, der ist mal bis nach Ghana. Ganz kurz vielleicht Lars erstmal, da ging es nur bis zur Zugspitze von Berlin aus.
Oh ja,
aber
weißt
was
du
war
das
für ein Trip? Hat mir deine Frau erzählt.
Ja, du bist ja echt informiert. Was? Nee, ja. Wir sind mal mit dem
René. Ich bin noch mit dir zur Schule gegangen.
Okay, gut. Wir sind mal mit dem Renault Twingo meiner Mutter zur Zugspitze Snowboarden gefahren. Das war schon ein echtes Erlebnis. Aber ich bin auch mal mit meinem Bruder nach Amerika gefahren, USA, und wir hatten tatsächlich keine Karte. Also wir hatten nur auf dem Reiseführer hinten so eine Karte, wo aber die ganze USA drauf waren, also auf dem Cover sozusagen.
Ja.
Und daran haben wir uns orientiert und wir haben uns immer kolossal mit den Entfernungen vertan und kamen dann mitten in der Nacht am Grand Canyon an und so. Aber das war schön. Also ich weiß auch noch, wie wir durch L.A. gefahren sind und alle gefragt haben, wo ist denn jetzt hier die Straße mit den Sternen auf dem Pflaster? So, das ist so, als wenn jetzt hier in Charlottenburg jemand fragen würde, wo ist denn jetzt das Brandenburger Tor? Naja.
Und Bjarne, euer Trip bis nach Ghana, was war das für eine Aktion?
Da war ich 20 und bin mit meinem Cousin und drei Freunden von ihm mit alten Autos einmal quer durch die Sahara gefahren. Also das hat man, früher konnte man das noch machen. Da ist man einmal so durch Nordwestafrika und hat Autos da unten verkauft und sich damit die Reise finanziert. Ah. Heute würde ich davon abraten. Heute würde ich lieber mit 25 km/h durch Deutschland fahren.
Ich war mit meiner Frau in so einem Last-Minute-Reisebüro und da haben am Ende meinte meine Frau noch, haben Sie nicht irgendwas ganz Exotisches? Und dann zog die Dame aus der Schublade so ein DIN A4-Blatt Sri Lanka, ja? Und da war ein ganz tolles Bild drauf von so einer Kolonialvilla, davor ein weißer Mercedes und ein freilaufendes Rehkitz, ja? Und da habe ich gesagt, wow, das sieht super aus, das machen wir. Da haben wir die Reise gebucht und sind rausgegangen und sind gegenüber in die Buchhandlung und auf dem Weg dahin meinte meine Frau, sag mal, weißt du überhaupt, wo Sri Lanka ist? Und ich so, keine Ahnung. Und meine Frau meinte, Mann, Südamerika, ja? Und dann sind wir ins Reisebüro und haben festgestellt, stimmt gar nicht. Sri Lanka ist tatsächlich unter Indien. Ja, die meisten werden es wissen, wahrscheinlich werden es alle wissen. Und wir sind auch in der Regenzeit da gewesen. Und diese Kolonialvilla stand in einem Gebiet, wo der Reiseführer gesagt hat, hier hat der Tourist rein gar nichts verloren. Aber das war wirklich der schönste Urlaub meines Lebens, weil wir dann von da aus mit einer Unterhose und einem Rucksack losgezogen sind und wirklich den abenteuerlichsten, schönsten, vielseitigsten, exotischsten Culture-Clash-Urlaub aller Zeiten hatten.
Wunderbar. Sie hörten Lars Eidinger im Lars-Minute-Büro.
Talk mit Thies. Mit
Thies. Desiree Nosbusch hatte ein Comeback dieses Jahr, zu sehen als kaltblütige Bankerin in Bad Banks, so ganz herrlich mit grauen Haaren. Aber auch privat hat sie eine ganz gesunde Einstellung zum Älterwerden. Sie geht sogar so weit zu sagen, dass sie es schön findet.
Ich meine, ich war früher gewohnt, immer die Jüngste zu sein an jedem Drehort, bei jedem Job. Es hieß immer die jüngste Moderatorin, die jüngste hier, die jüngste da. Das ist sicherlich nicht mehr der Fall, aber jetzt komme ich so langsam in so eine Rolle rein, wo jüngere Kollegen mich um Rat bitten, wo ich so teilweise das Gefühl habe, ich könnte so ein Mentor werden. Und das muss ich sagen, ist auch eine sehr schöne Rolle. Und ich habe beschlossen, damit Frieden zu schließen.
Guck mal, solange sie dir nicht anbieten, dich über die Straße zu begleiten, ist es doch noch alles gut, oder?
Du sogar und sogar wenn das mal passiert, dann ist man auch froh, dass noch jemand einem hilft.
Aber du hast eben diese wirklich gesunde Einstellung. Das schaffen ganz viele ja nicht. Ich glaube, einmal hast du wenn es denn stimmt, hast du zumindest ein kleines Experiment gewagt. Im Luxemburger Wort las ich, du hast einmal Botox probiert.
Das Luxemburger Wort wird doch jetzt nicht weltberühmt werden durch unser Gespräch heute. Ich weiß nicht, ob die das verdient haben.
Was ist das für eine Zeitung? Ist das ein Schmierblatt?
Nein, aber das ist unsere was die Parteifarbe angeht, dann doch eher Kirchenrichtung schwarz angehauchte Tageszeitung, die aber jeder Luxemburger liest.
Ach, aber das ist schon okay.
Also wenn da natürlich, weil da muss man ja beichten, um die lesen zu dürfen, wenn da stand, dass ich einmal Botox gemacht habe, dann würde ich mal sagen, dann wird das wohl auch der Wahrheit entsprechen. Ja, weißt du was, Christian? Ja, habe ich mal probiert.
Naja, ist ja nicht schlimm, machen viel, aber bei dir war es wahrscheinlich nur einmal. Merkt man das innen drin? Also fühlt sich das alles gelähmt an oder wie ist
weißt
das?
Weißt du, wie sich das anfühlte? Das fühlte sich an, als hätte ich meinen Kopf in einen Schraubstock irgendwie geschraubt. Und man möchte irgendwie sich wundern und die Augenbrauen nach oben ziehen und das geht nicht mehr. Also das sind so Phantombewegungen, so fühlt sich das dann an. Und du denkst, irgendwie sollte sich doch jetzt was bewegt haben, hat aber nicht. Und dann dachte ich mir, okay, lieber Gott, wenn du das jetzt wieder normal werden lässt, dann verspreche ich dir, dass ich es nicht mehr mache.
Talk mit Thies. Mit Thies.
Fußballweltmeister Christoph Kramer war auch einer unserer Gäste beim Talk mit Thies. Ich habe ihn gefragt, ist er abergläubisch als Fußballer?
Ich habe ganz viele Sachen.
Okay, fangen wir mit den Schuhen an. Was machst du mit den Schuhen?
Den linken zuerst zu und den rechten ziehe ich zuerst an.
Warum links zuerst? Ich meine, woher kommt das? Irgendwann fängt es ja mal an.
Ja, also das, ich kann es nicht beantworten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich denke da auch gar nicht drüber nach, das ist einfach drin.
Okay, was mit dem Trikot? Welchen Ärmel zuerst?
Ja, gleich, zack.
Ach gut, Ärmel gleich, okay, gut. Was gibt's da noch außer Schuhe? Was kann man machen? Du betrittst den Platz. Wenn du das erste Mal das Grün betrittst, was machst du dann?
Dreimal mit links hüpfen so. Ja, hört sich echt ein bisschen strange an.
Aber nein, was hilft.
Ja, eben, genau. Das ist ja gibt so eine innere Ruhe. Ich gehe da nicht auf den Platz und denke so, boah, jetzt musst du dreimal mit links machen. Das passiert einfach so. Da
siehst du drin.
Talk mit Thies.
Zusammenhalt und Familie, das spielt nicht nur in Gangsterkreisen eine große Rolle, sondern in jedem Milieu. Auch in der harten Gegend, in der Moritz Bleibtreu in Hamburg aufgewachsen ist. Wir haben gesprochen über den Begriff Ehre und über Statussymbole, die aber keine Protzerei sind.
Wie soll ein Junge, der in der Oberschicht groß geworden ist und mit 16 eine Rolex geschenkt bekommen hat von seiner Mutter, wie sollen Statussymbole für den überhaupt etwas bedeuten? Mhm. Ne, ein Statussymbol ist ja nur dann von emotionaler Bedeutung, wenn du etwas bekommst, von dem du nie geglaubt hättest, dass das Leben es dir schenken würde. Mhm. Und du es trotzdem bekommst. Dann wird das Statussymbol groß. Und auf einmal bedeutet diese Uhr was. Auf einmal bedeuten diese Turnschuhe etwas. Auf einmal bedeutet dieses Auto etwas. Wenn du so ein Auto, wenn du eh wusstest, dass du früher oder später so eine Karre mal fährst, weil deine Eltern sie dir kaufen oder weil dein Job gut genug ist oder wie auch immer, weil du eine Akademikerausbildung hast, dann gibt es überhaupt keinen Bezug, den emotionalen Bezug zu dem Statussymbol, der existiert gar nicht. Das muss man erlebt haben und kennen und mal mitbekommen haben, um zu verstehen, dass das, was wir dann aus unserer bürgerlichen Sicht Protzen nennen, nichts weiter ist, als zu zeigen, dass du etwas erreicht hast, von dem du geglaubt hast, dass du es nie erreichen wirst. Und deswegen sind Statussymbole im Milieu so wichtig. Ne?
Hast du trotzdem jemals eine Phase durchgemacht, wo du auch Statussymbole wolltest?
Nicht nur eine Phase, ich bin jemand, ich mag Statussymbole, ich trage teure Uhren und Turnschuhe und teure Autos, ich mag das gerne. Ich gebe das auch gerne zu. Ich bin jemand, ich definiere mich nicht darüber, du kannst mir das auch sicherlich morgen wegnehmen, aber ich stehe auf eine goldene Uhr, ich finde das geil, ich mag das gerne und weil ich verstehe, wo das herkommt, weil ich das kenne, weil ich weiß, dass was das für eine Bedeutung für einen haben kann. Und das hat mit Protzen nichts zu tun und auch mit Angeben nichts zu tun im strengen Sinne. Sondern es ist sich selbst zu zeigen, dass man etwas erreicht hat. Und den Leuten, die deine Sprache sprechen, zu zeigen, dass du etwas erreicht hast. Das ist eben viel mehr als simple Protzerei.
Talk mit Thies.
Es gibt immer wieder Gäste, bei denen du aufgrund ihrer Wärme, ihrer Herzlichkeit sofort spürst, das wird ein ganz wunderbares Gespräch. Und so war das auch bei Markus Maria Profitlich, der mittlerweile sehr religiös ist, obwohl er gar nicht so aufgewachsen ist. Denn das lag an einem Mädchen.
Meine Frau, ja klar.
Ach, die war das. Ohne Witz jetzt. Die war das.
Ja. Ja, obwohl durch die Erziehung, diese humane Erziehung zu Hause, das war schon so gelebte Nächstenliebe, was meine Eltern Oh, das Flasche Wasser ist umgefallen. Ist nicht schlimm. Nee, mach läuft nicht. Nur gerade in die Kabel hier rein. Naja, aber wir werden es sehen. was die so gemacht haben, wirklich, das war, klebt in Nächstenliebe.
Oh, jetzt klingst du ganz verschwommen auf einmal plötzlich.
Ja, kannst du mal sehen. Ich saug's mal auf. So, jetzt müsstest du wieder besser
Jetzt höre ich dich wieder ganz klar.
Gut. Weil die haben jedem geholfen, der an die Tür geklopft hat. Mhm. Und auch wenn sie irgendwo Leute auf der Straße gesehen haben, so einen amerikanischen GI, der es irgendwie nach Deutschland verschlagen hat, der in Jesuslatschen im Winter in Bonn am Bahnhof stand und gar nicht mehr weiter wusste, den haben sie erstmal für 3 Wochen aufgenommen etc. Wir hatten als Einziger, oder es waren 2 Leute, die ein Auto hatten in dem Dorf, ja. Und da war mein Vater auch noch so ein halbes Taxi zwischendurch, so Leute zum Krankenhaus fahren. Also das war schon, da habe ich schon sehr viel mitbekommen. Weil mit der katholischen Kirche habe ich es damals nicht so gehabt, weil man musste ja in die Kirche gehen, mhm, und man musste zur Beichte gehen. Und okay. Auch wenn man nichts getan hatte, man musste zur Beichte gehen. Also ist man vorher zum Tante-Emma-Laden gegangen, hat da was geklaut, damit man bei der Beichte was zu sagen hat.
Talk mit Thies. Mit Thies.
Jörg Schüttauf war viel zu sehen, unter anderem in 13 Uhr mittags. Oder aber auch in der Miniserie Bad Banks. Und wir erinnern uns noch an die Komödie, die im Kino lief, aus der Endzeit der DDR, Vorwärts immer. Da spielte er Erich Honecker. Und um den Erich zu spielen, da muss man 2 Sachen machen. So heißt es ja auch in dem Film. Nuscheln und lächeln. Ne? Nuscheln und lächeln, ja. Das ist eigentlich alles.
Ja.
Nuscheln und lächeln.
Ja, ich weiß, Sie wollen jetzt, dass ich die Stimme nachmache, aber ich habe diesen Schlüssel hier hinten, wo man so dreht und diese Figur funktioniert. Nee, ich habe es ganz im Moment auch, ehrlich gesagt, ganz schlecht, weil ich bin heute früh wach geworden und war ganz heiser. Ach. Und das lag nicht an Whisky oder sonst irgendwas. Das müsste ja dann jeden Morgen der Fall sein. Aber nein, heute war es alles anders. Aber ich kann es ganz gut im Film, das können Sie mir glauben.
Aber wenn man den Honecker auch in echt hört, also hier zum Beispiel, ne?
Vorwärts, immer! Rückwärts, nimmer.
Ja, und da hat er immerhin nicht gebrochen mit der Stimme.
Nein.
Aber wenn der so nuschelt und ab und zu bringt mal so die Stimme hoch und so weiter, der hatte doch eigentlich 0 Charisma. Oder?
Also Moment, ich muss mal Folgendes sagen. Nein, das stimmt. Er hatte auch vielleicht ganz wenig Humor, wie ich finde. Und das ist ganz wichtig. Er wusste schon ziemlich genau, was er tat, ob das immer alles richtig war und zeitgemäß, das sei wirklich dahingestellt oder soll sich jeder seine eigene Meinung machen, aber wie der Gorbatschow schon sagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, und der kam arg zu spät. Also der hat wirklich die ganze Situation also ziemlich planmäßig verpennt, muss ich sagen. Es gibt ein ganz interessantes Interview, das kann man auf YouTube googeln. Ja. 1993, Erich Honecker wird von Spiegel oder Sternreporter, das weiß ich nicht genau. Nimmt sich ja auch nicht viel, ist ja auch egal. Oh Gott, jetzt wieder ein Aufschrei der deutschen
Medienmannschaft. Oh, aber wirklich, ja. Oh, Genosse Schüttauf.
Aber da sehen Sie mal, also ich bin noch immer nicht so richtig angekommen, aber egal. Also mit anderen Worten, also diese 2 wunderbaren Journalisten fragen den Honecker nun über sein Leben und über gerade die Situation um die Wende herum, beziehungsweise Gorbatschow, der ja in gewisser Weise als erster sozusagen verantwortlich für diese ganzen Umwälzungen ist. Und wo es dann plötzlich nicht mehr hieß, wie in der DDR gerne zitiert, also von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Mhm. Plötzlich, wenn man das wollte, dann waren diese Sputnik-Hefte, das waren russische Literatur und Kulturheft, das es immer zu Tausenden in den Kiosken gab und immer rumlag und keiner wissen wollte. Aber seit Gorbatschow dran war, waren die immer vergriffen. Und diese wurden dann verboten. Also das heißt, also der russische Freund war sozusagen der größte Feind im eigenen Bett, wenn du so willst. Aber als nicht mehr mächtigster Mann dieser DDR, sondern eben als Erich Honecker und jetzt mehr oder weniger auf der Flucht und wartend auf seinen Flieger nach Chile zu seiner Margot. Und das letzte große Interview, was er gegeben hat, war wieder in honnischer Manie, also von 3 Worte und dann überlegen, wie könnte der Satz weitergehen, ohne irgendwas Falsches zu sagen. Und irgendwie hat er sich doch verhaspelt und hat gesagt, natürlich haben wir diskutiert, wir haben jetzt hat er gemerkt, jetzt hat er gesagt, im Zusammenhang mit Gorbatschow, er hätte diskutiert. Wie könnte man ihm das jetzt schlecht auslegen, falls nochmal eine Rückwende kommt? Ja? Also hat er überlegt und dann sagte er mit ganz klarer und harscher Stimme, die man ihm bis dahin nicht zugetraut hätte, streichen Sie das. Und dieses streichen Sie das, diese fordernde Stimme, die kannte man von ihm nicht. Und dann merkst du, auch als Schauspieler oder als Mensch, der sich gelegentlich für andere Menschen interessiert, dass da noch viel mehr war als dieses Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. An dieser Stelle hört man, wie er Ansagen machte. Streichen Sie das. Streichen Sie das.
Talk mit Thies. Mit Thies.
Ulla Lohmann ist Vulkanforscherin und vermutlich die einzige Frau, die in einem Vulkan innen drinnen einen Heiratsantrag bekam von ihrem Freund Basti, der mit dabei war als Kameramann.
Ich weiß es nicht, aber genau. Der Basti hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte am Rande eines Lavasees.
Ja, das heißt, ihr wart schon abgeseilt, ja?
Ja.
Also wir reden unten. Ihr seid abgeseilt unten im Vulkan, da ist ein Lavasee, ja, mit diesem Feuermeer.
Und wir standen 200 Meter im Vulkan drin und dann wurde der Basti irgendwie ein bisschen nervös und hat dann so an die Kante gestellt, hat gemeint, komm Ulla, komm mal her. Ich hatte natürlich nur meine Fotos im Kopf und habe das überhaupt gar nicht richtig verstanden, was er dann von mir wollte. Yeah. Und plötzlich stehen wir dann, habe ich dann doch irgendwann mal meine Kamera sein lassen, stelle mich zu ihm an den Lavasee und dann fragt er mich. Aber ich muss gestehen, er hat diesen Ort sehr intelligent gewählt, weil welche Frau würde denn Nein sagen, wenn auf der einen Seite dieser Lavasee brodelt? Da kann man ja nicht Nein sagen, wenn man dann Angst hat, dass man im See landet, wenn man doch Nein sagt.
Und dann hast du gesagt Ja und dann habt ihr wieder weitergemacht mit dem Vulkan.
Wir haben dann noch ein Foto mit Selbstauslöser gemacht,
ja,
dass wir quasi den Moment festgehalten haben, weil wir konnten, also wir waren auf Reisen, wir waren erst 2 Monate später wieder in Deutschland und wir wollten einfach den Moment mit unseren Familien zu Hause auch teilen können. Deswegen haben wir da noch ein Foto mit Selbstauslöser gemacht, mhm, und dann haben wir mit dem Vulkan weitergemacht.
Aber ein Glas Sekt hat er nicht dabei, ne?
Nein, nein. Wir hatten Gasmasken auf, die haben wir dann zum Kuss runtergezogen. Und das war so das höchste Gefühl der Romantik.
Talk mit Thies. Mit
Thies. Übers Wetter reden ist gar nicht so langweilig. Zumindest, wenn man mit Dieter Koslik, dem Chef der Berlinale, die ja im Februar immer stattfindet, spricht. Das Wetter ist ja oft undankbar, ne? Zur Berlinale. So ein Berlinale-Wetter. Gerade für die Frauen, die doch alle mit ihren Kleidern und Röcken und auch schön aussehen wollen. Und da pustet es manchmal doch ganz schön, ne?
Ja, es ist ziemlich kalt und man wundert sich diese schönen Roben. Aber ein kleiner Hinweis, es ist nicht so kalt, wie man denkt. Es ist auf dem roten Teppich wärmer. Wir haben eine Art Fußbodenheizung dort eingebaut, sodass wenn man da steht, ja, das sieht man nicht. Nee, aber wenn man da, ja, also das kann man ja gar nicht. Die geben da eine halbe Stunde Interviews in diesen Kleidern. Und die wollen auch so aussehen und das geht gar nicht, die erfrieren ja dann. Und ab und zu habe ich auch in den Mineralwasserflaschen, die wir dort stehen haben, haben wir heißes Wasser abgefüllt. Und wenn die Fotografen nicht hinschauen, dann drücke ich die denen schnell in die Hand. Und dann gibt's auch noch diese Fuß- und Handwärmer, die man in die Tasche stecken kann, wenn man sie so knackt, ja. Mhm. Wir haben alle Tricks drauf, um es ein bisschen wärmer zu gestalten. Und die Herzenswärme ist ja dann von den Fans auch da.
Mit Thies. Mit Thies.
Bastian Pastewka hat noch einmal erzählt von seinem Parabelflug, den er für eine Fernsehdoku gemacht hat, um Schwerelosigkeit zu erfahren.
Der Flieger fliegt hoch und fällt runter und du bist 45 Sekunden lang tatsächlich schwerelos. Und das haben wir auch 8 Mal insgesamt gemacht. Ich war aus dem Team der Einzige, der gekotzt hat, aber erst am Abend, als wir an Land wieder waren.
Ach so.
Nicht im Flieger, weil dann wird's ganz, ganz eklig.
Und war das das Geilste, was du je erlebt hast?
Ehrlich gesagt, ja. Ja, also es ist zumindest das Ungewöhnlichste. Ich sehne mich danach jetzt nicht großartig zurück, aber okay, es ist wirklich aufregend, weil du suchst sofort Halt in der Sekunde. Die Schwerelosigkeit erreicht dich, die geht einmal durch dich durch. Das ist so, als würde dich jemand am ganzen Körper von oben bis unten abtatschen und dann plötzlich schwebst du. Und dann willst du dich natürlich die ganze Zeit festhalten, weil du denkst, du kannst ja gerade nur fallen, weil es geht einfach um dich herum alles weg. Ich habe die Aufnahme dann hinterher mir angesehen und dachte eigentlich, ich sei so ganz ruhig geblieben, weil ich versucht habe, mich auch sozusagen zusammenzukrümmen, weil die Schwerelosigkeit, die arbeitet ja für sich selbst, du schwebst einfach. Da kam dann auch irgend so ein Russe, der mich dann wie so ein Volleyball so weggepritscht hat und dann flog ich so in Zeitlupe und ungefähr so mit 20 Stunden Kilometern so einmal durch das Flugzeug. Aber ich habe dann in den Aufnahmen gesehen, dass meine rechte Hand die ganze Zeit so gezappelt hat, wie die kleine Glücksflosse an Nemo, weißt du, aus Findet Nemo, an dem kleinen Fisch, weil ich mich die ganze Zeit irgendwo festhalten wollte. Und das ist seltsam. Dann machst du natürlich den lustigen Spaß, dass du eine Wasserflasche mit dabei hast und diese Wasserflasche Wasserflasche gießt du dann in der Schwerelosigkeit einmal aus, sodass die ganzen Tropfen wie in Superzeitlupe um dich herumschweben. Das ist auch nur so lange imposant und lustig, bis die Schwerelosigkeit aufhört. Weil dann macht es mit einem Schlag Platsch und du bist pitschnass.
Ach, herrlich.
Talk mit Thies.
Für den absoluten Fernsehnerd Bastian Pastewka hatten wir auch eine kleine Überraschung während des Gesprächs.
Ja, sehr schön. Ups, ups.
Warte mal kurz. Irgendwo klingelt ein Telefon.
SWR3 hier, hallo?
Ja, hallo, hier ist der Frank.
Sag jetzt nicht, dass Frank Elstner gerade angerufen hat. Ist das Frank Elstner?
Der gerade von unterwegs aus anruft. Wir haben natürlich eine wahnsinnig schlechte Leitung gerade. Du hast was für Basti natürlich, den wir ein bisschen auf Herz und Nieren nochmal überprüfen wollen. Zwischendurch. Frank, erzähl.
Also Christian, wenn du ihm helfen willst, zwischendurch ist das auch erlaubt.
Ja, ich kann
ihm nicht. Ich werde dem Bastian jetzt 5 Fragen stellen.
Oh mein Gott.
Und also ich leg mal los. Erste Frage. Johnny Weissmüller war mal ein Olympiasieger im Schwimmen. Und später spielte er den legendären Tarzan.
Ja.
Und der war tatsächlich mal im Sportstudio.
Ja.
Und da hat ein Apfel seiner Frau die Perücke vom Kopf gezogen.
Ja.
Meine Frage, wie hieß der Reporter, der damals das Sportstudio gemacht hat und sich fantastisch benommen hat?
Das kann natürlich nur der unvergessliche, großartige Dieter Kürten gewesen sein, der immer, wenn es eine Panne in der Sendung gab, fantastisch war und glänzte. Ja, ich glaube, das war Dieter Kürten, richtig?
Super, ich gratuliere dir. Die nächste Frage.
Basti, du bist ein Tier.
Ich krieg von Frank Elstner Fragen im Radio. Ich werd wahnsinnig. Es ist super. Ja, okay.
Jetzt wird's schwer. Es gab mal einen Sportreporter, eine Legende unter den Sportreportern, der hat immer einen ganz bestimmten Langläufer gesucht. Damals waren die deutschen Langläufer noch nicht so gut. Und dann schrie der stundenlang, wo ist?
Das ist eine Frage, mit der kannst du dich jetzt richtig blamieren.
Ja, natürlich, weil ich die Antwort einfach schlicht und ergreifend nicht weiß. Ich bin jetzt schon kurz vor, sie standen an den Hängen und Pisten und so. Aber
also, dann kann ich vielleicht einen kleinen Tipp geben. Ale, Bele oder Zähle?
Ich sage A, oder? Ale hieß der doch, oder?
Hör mal genau hin, der hat dir eben unglaublich geholfen.
Eben drum, dann muss es Ale gewesen sein, oder? Ale, Bele oder Zähle? Nee. Bele hieß der. Ach Gott, ja natürlich. Mein Gott, ich habe auf allen Leitungen gestanden, die jetzt bis nach Baden-Baden gehen. Entschuldigen Sie die Störung. Du meine Güte, ja. Okay, Leute, ihr kriegt eine Quizfrage zurück. Ihr kriegt eine Quizfrage zurück. Und zwar bin ich gescheitert, okay. Ich bin gescheitert vor 3 Wochen bei Kai Pflaume mit dieser Frage. Welche dieser 80er-Jahre-Sendungen ist die älteste, also wurde als erste ausgestrahlt?
Ja.
A. Schwarzwaldklinik, B. Praxis Bülowbogen, C. Diese Drombuschs.
Das waren Diese Drombuschs. Und du hast leider Pech, ich habe die Sendung gesehen.
Frank, du hast mich da auch noch scheitern sehen. Ja, es sind die Drombuschs gewesen. Und ich habe aus Versehen Praxis Bülowbogen gesagt, was die letzte Serie war, nämlich 87 und 85 Schwarzer Klinik. Frank, vielen Dank.
Ich grüße euch ganz herzlich.
Dankeschön.
Macht es gut und schöne Grüße nach Baden-Baden.
Das war wirklich Frank Elstner.
Talk mit Thies.
Das war übrigens nicht das einzige Mal, dass jemand bei uns anrief. Es klingelte auch bei Kida Koda Ramadan, da allerdings nicht geplant. Als wir über Four Blocks sprachen, die Serie, für die er auch einen Grimme-Preis bekommen hat, und wir sprachen auch über Frauen und er schwärmte von seiner.
Sie ist die beste Frau, ich liebe sie über alles und sie hat 5 Kinder für mich auf die Welt gebracht. Sie ruft mich gerade auch an.
Also okay, ja gut, dann fragt mal, was sie will. Also.
Hey Mariam. عصب الانترفيو انا قلت وسعنا الانترفيو انا مراتي بحبها كثير وبعدين تلفنت قررت عليها نطلع ايش بتقول hörst du meine Frau ist gerade dran du
ja und was können wir ihr Gutes tun
weiß ich gar nicht gerade ich fühle so wie was kann er dir Gutes tun Schatz
sie muss jetzt vorsichtig sein was sie sagt
ihr sollt auf mich gut aufpassen sagt sie Die meint uns, komm schnell nach Hause, du hast heute schon zu viele Interviews gegeben. Okay, ciao. Noch so, aber komm mit bei dir dabei. Ja, ich muss heute noch einkaufen später.
Also, gut.
Talk mit Thies. Tees.
Bülent Ceylan hat übrigens mit Kida gedreht, auch letztes Jahr, in Verpiss dich Schneewittchen. Da war er der Bruder von ihm. Und er war sehr beeindruckt, wie unkonventionell Kida manchmal sein kann.
Er ist ja auch, sein Kleidungsstil ist auch sehr speziell. Also wir waren da auf dem deutschen Filmball und er alle mit Anzügen. Und was macht er? So irgendwie kommt ganz spezielle Schuhe an. Und da hat er den Gürtel vergessen für die Hose und da hat er den Bademantel, den weißen Bademantel, diesen, weißt du, diesen Gürtel vom weißen Bademantel, also was ist das, so eine, wie eine Schnur,
ja,
hat er dann dafür verwendet. Das musst du mal vorstellen. Ich denke, was hast du? Ja, ich habe meinen Gürtel vergessen, habe ich halt vom Bademantel, vom Hotel habe ich das genommen. Ich so, das gibt's. Der ist halt so, er legt darauf keinen Wert, das ist auch gut so.
Super.
Aber wie er spielt, was er spielt und das Schöne ist, wenn du von so einem Mann auch noch ein Kompliment kriegst, wie, ich meine, ich bin ja Komiker, aber wenn du auch, sagt er, du hast super Augen, sagt er, du machst es super, ey, cool, wie du das machst. Und das war natürlich, das geht runter wie Öl, wenn Kida Rammer dann da was sagt.
Ich muss dir trotzdem sagen, Bülent, wenn jemand dir sagt, du hast schöne Augen, dann heißt das, du bist ein schöner Mann, nicht du bist ein guter Schauspieler.
Ach so!
Talk mit Thies.
Oliver Welke war dabei, einer der Moderatoren der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe ihn gefragt, wie gut warst du denn als Sportler?
Oh.
Der junge Olli, wie war der?
Also ich muss dazu sagen, ich habe wahnsinnig gerne Fußball gespielt und wahnsinnig schlecht. Also ich war ein sehr mittelmäßiger Verteidiger. Ich war ganz gut im Grätschen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber ich habe das, womit Deutschland in den frühen 80ern geglänzt hat, nämlich Leute von der Seite umsensen, da war ich eigentlich ganz gut drin, muss ich sagen.
Ja.
Deswegen wurde ich jetzt nicht als allerletzter gewählt, aber sicher auch nicht bei den ersten.
Bundesjugendspiele, Siegerurkunde oder Ehrenurkunde?
Nur Siegerurkunde.
Ja, ich auch nur.
Ich habe keine einzige Ehrenurkunde. Ich habe mal, weil ein Freund von mir hatte eine Mutter, die war Schulsekretärin, da hat er mir mal so ein paar Blanko-Ehrenurkunden besorgt, aber meine Eltern sofort, nee. Ich so, doch, guck mal. Nein. Nein, die hast du nicht gewonnen. Und das stimmt auch.
Talk mit Thies. Mit Thies.
Olli Kahn war natürlich auch ein Thema zwischen uns. Ist denn der Olli Kahn, vor dem so viele Menschen Angst haben, ist das eigentlich ein ruhiger Typ?
Ja, tatsächlich. Ja, also ich habe da als junger Field-Reporter bei RAN vor 20 Jahren, als ich am Spielfeldrand da bei RAN diese idiotischen Interviews führen musste, hatte ich auch immer Angst vor dem, weil er hatte wirklich diese Wegbeiß-Mentalität. Irgendwann habe ich damals aber schon verstanden, dass das nur ein Trick ist, um weniger Interviews geben zu müssen. Und das hat ja auch funktioniert. Und er hat auf dem Platz natürlich was Impulsives gehabt mit seinen Kung-Fu-Tritten. Und der war ja der früheste Beißer von allen, lange vor Suarez.
Ja.
Aber der private Olli Kahn, ich habe ihn natürlich auch in seiner altersmilden Phase dann jetzt näher kennengelernt, hat tatsächlich sogar eine sehr selbstironische Seite. Also ich kann auch privat mit dem wirklich lachen. Also was ich früher nie gedacht hätte. Ich hatte auch ein völlig falsches Bild von dem, aber der ist tatsächlich ruhiger, selbstreflektierter, als man denkt, definitiv.
Ja. Ihr arbeitet ja jetzt schon eine ganze Zeit zusammen. Wie hat sich denn diese Zusammenarbeit entwickelt? Also gerade am Anfang, als ihr die ersten Dinge zusammen gemacht habt, hattest du ja auch nochmal eine ganz andere Haltung zu ihm.
Ja, genau. Ich hatte natürlich schon Erfahrung mit verhaltensauffälligen Experten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich habe ja auch bei seit ein, zwei Jahren mit Paul Breitner gearbeitet, der auch sehr polarisiert. Mit dem habe ich super harmoniert, deswegen dachte ich, warum soll das mit Olli Kahn denn nicht funktionieren? Und es war auch von Anfang an so, dass wir, da war von Anfang an ein gegenseitiger Respekt und ich habe halt immer am Anfang so ausgetestet, was kann man ihm so sagen und wie reagiert er denn auf bestimmte Formen von Ironie oder wenn man ihm mal einen mitgibt und das ging von Anfang an super. Am schönsten war es dann irgendwann auf dieser elenden Terrasse in Rio bei der WM 2014, wenn man 10 Stunden zusammen in der Sonne steht, das schweißt zusammen und dann kommt man auch irgendwann in so eine anarchische Grundstimmung und sagt auch Sachen, die man eigentlich im Fernsehen nicht sagte, also dass dann so ein Kahn auch sagt, ah, wenn du mich das noch einmal fragst, ob Kahn in der Viererkette spielen soll, springe ich von dem scheiß Haus runter. Also einfach so, als wenn wir nicht gefilmt würden dabei, also so authentisch. Das war, und da merkte man, da geht was irgendwie.
Aber ich höre schon raus, den Olli, den musstest du gerade am Anfang auch wirklich lesen lernen, oder?
Ja, natürlich.
Die Schnittstellen erkennen.
Ich werde danach auch so Seminare geben, versteh den Olli, weißt du, Deutsch Kahn.
Talk mit Thies. Mit Thies.
Liv Lisa Fries war auch mit dabei. Die Charlotte Ritter aus Babylon, Berlin. Sie ist eine Schauspielerin, die vor den Dreharbeiten versucht, ihre Rolle aufzusaugen, die Figur zu ergründen. Sie beschäftigt sich sehr intensiv damit. Eine so eine Powerrolle war ja auch in Morgen bin ich tot.
Mhm.
Da geht es um Lea, die an Mukoviszidose erkrankt ist, die darum kämpft, dass sie das Ende ihres Lebens selbst bestimmen darf. Du hast jemanden mit dieser Krankheit auch begleitet, ein ganzes halbes Jahr lang. Welche Momente haben da den größten Eindruck auf dich gemacht oder dich zum Nachdenken gebracht?
Also generell einfach wie Solveig Hammermeister hieß die, hieß die wunderbare Person, dieser tolle Mensch, die mich da in ihr Leben genommen hat und mir ja gezeigt hat, wie die sich diese Krankheit äußert, damit ich die gut porträtieren kann, was ein unglaubliches, das ist ganz schön was, was sie mir da gegeben hat. Und ich erinnere mich an eine Situation, die sehr, ja, die einen großen, ja, also ich war da in einer großen, das war irgendwie emotional sehr schwierig, in so schwierigen Situationen ist man vielleicht auch gar nicht so einfach, das zu benennen, wo sie mir demonstriert hat, also sie hat ihr Sauerstoffgerät abgenommen und ist eine Treppe hochgelaufen, um mir zu demonstrieren, wie die Entsättigungssituation aussieht, also wenn sie sich sehr stark anstrengt und keine Luft mehr bekommt, weil es so eine Szene in dem Film gibt, damit ich sehen kann, wie ich das spielen muss, was ich niemals von ihr verlangt hätte, dies zu tun. Es war aber ihr Wunsch, also sie wollte das selber. Sie hat uns auch sehr gut wirklich unterstützt, was den Film angeht. Mhm. Und am Ende hat sie eben wirklich keine Luft mehr gekriegt und ich musste mir das einerseits angucken und merken, wie ich das spielen muss und andererseits ihr dann das Sauerstoffgerät reichen, weil sie faktisch keine Luft mehr bekommen hat. Und das war schon, also diese Ambivalenz oder diese Zerrissenheit in diesem Gefühl, was ist Arbeit, was muss, was ist jetzt hier privat und als Mensch von mir gefordert, das war schon, das war ein sehr eindrücklicher Moment.
Und was hat sie gesagt, als sie den Film gesehen hat dann?
Sie fand ihn ganz toll.
Liv Lisa Fries, jetzt zu sehen in Babylon Berlin als Charlotte Ritter, die Stenotypistin, die dann im Berlin der 20er zusammen mit Gereon Rath, dem Kommissar, die Mordfälle löst. Viele Grüße und herzlichen Dank.
Danke auch.
Ciao, ciao. Tschüss.
Talk mit Thies.
Mit Thies. Mit dabei bei unserem Best-of auch Frank Thelen. Den kennen Sie aus Höhle der Löwen. Investor, Startup-Experte. Er erzählte von dem Culture Clash, den es gab, als er Geschäftsverhandlungen mit den Japanern machte. Das war ein erstaunliches Erlebnis mit vielen Fragezeichen über seinem Kopf.
Der Kulturclash war unendlich groß. Man sitzt da, die sind ja dann nach Deutschland gekommen erstmal und dann haben die da ihren Finanzchef gebracht und der hatte so einen riesen Katzenaufkleber. Das Ganze ist ja gar nicht so lange her, 2007, 2008. Also damals gab es schon echt moderne Laptops und so, aber der hatte dann halt so einen riesen Solartaschenrechner mit einer Katze hinten drauf und tippte da immer auf diesen riesen Tasten, tock, 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 guckte dich an und sagte, oh. Und du dachtest halt, okay, is it a good price, is it a bad price?
Und war es ein good price?
Am Ende war es ein good price, wir haben uns geeinigt.
Yes. Was hast du gedacht, als du vor den Japanern einen Vortrag gehalten hast und ein, zwei fing plötzlich an zu schlafen?
Tja, das ist eine gute Frage. Was denkt man da? Also erstmal war ich natürlich unsicher und dachte, okay, die wollen deine Firma nicht kaufen und habe halt aufgehört zu sprechen. Und dann machte aber einer halt so und sagte weiter, weiter, weiter. Und ich so, ja, guck mal da hinten. Sagte weiter, weiter, weiter. Und dann habe ich halt das, habe ich halt weitergesprochen. Und dann habe ich halt gelernt, dass es bei denen normal ist, dass einfach in Meetings ab und zu Leute einschlafen. Mhm. Die schnarchen auch teilweise. Und das ist aber einfach deren Kultur. Die arbeiten dafür länger, die sind mehr in der Gruppe, die Nemawashi, also die synchronisieren sich dann untereinander.
Okay.
Und so läuft das. Und man darf zum Beispiel auch nie etwas gegeneinander vor den anderen sagen. Und ich habe halt mich zum Beispiel mit Marc, das ist jetzt mein Partner seit 20 Jahren, wir zoffen uns auch mal, weil er sagt, wir gehen jetzt nach USA. Und ich sage, boah, Marc, ist aber eine saudumme Idee. Oder ich sage halt, wir gehen da und dahin. Und sagt er, nee, Frank, das macht keinen Sinn.
Mhm.
Und als wir das erste Mal erlebt haben, dass wir beide uns halt auch vor den anderen einfach mal diskutieren intensiv, da haben die gedacht, ach du Scheiße, die Firma ist pleite so ungefähr, weil das kennen die halt gar nicht. Ne? Und so sind halt die Kulturen einfach aufeinander geknallt.
Talk mit Thies. Mit
Thies. Håkan Nesser war 2018 mit dabei, der schwedische Bestsellerautor.
Hallo, how are you down there?
Wie ist es bei ihm? Ich kann ihn ja nicht sehen. Oh, sprechen Sie Deutsch?
Nein, ich verstehe fast alles, aber sprechen? Nein.
Ach!
So we do it in English?
No, we do it in German.
What? I didn't get that.
Ich wusste nicht, dass Sie Deutsch sprechen.
It's always, if I speak German, I would sound even more stupid than I really am. So please, please stick to English. It gives me sort of an upper hand, you see?
Ach, schade. Also er fühlt sich wesentlich souveräner, wenn es jetzt auf Englisch abläuft. Ansonsten erzählt er noch mehr Blödsinn. Trägt ihr heute eigentlich auch wieder was Schwarzes? Are you wearing black? Something black today?
No, I'm not wearing black. I'm wearing, I used to wear black when I was depressed in my youth, but now I'm retired and I'm wearing blue and beige, I think the color
oh,
is.
Oh, blau und beige. Also das Schwarze, für das er ja eigentlich immer bekannt war, nur in seiner Jugend, als er noch depressiv war. Aber jetzt nicht mehr. Wann hat sich das geändert mit der Depression?
I think my wife threw the clothes away and bought some new stuff. No, I still have it. I still have it.
Er hat schon noch die schwarzen Klamotten. Seine Frau hat die Klamotten in der Zwischenzeit angeblich weggeworfen. Seitdem hat er sie nicht mehr. Die Psychiaterin. So, yeah, the psychiatrist.
Yeah. Yes.
Wobei Menschen, die ja schwarz tragen, gelten ja als besonders sexy und intelligent. So werden sie von außen wahrgenommen. Mm-hmm, people yeah. wearing black, you know. Do you understand everything that I say?
Not really, but I pretend to.
So people wearing black most of the time are perceived as very sexy and very intelligent. Mm-hmm. So
yes, they are. And if you wear black, that's what I used to be a teacher, you know, and yeah. And some boys, they sometimes ask me, how should I get this girl? And I said, wear black, go to a cafe, pick up a book by Franz Kafka and just sit there and look sad and depressed and she will come to you immediately. It's as easy as that.
Das ist doch mal ein guter Lebenstipp eines Lehrers, der er früher ja mal war. Ja, wie kriege ich denn ein Mädchen? Und er hat dann immer gesagt früher, komm, zieh dir was Schwarzes an, setz dich in ein Café, nimm dir ein Buch von Franz Kafka und guck ein bisschen traurig, ein bisschen depressiv, dann klappt das wie von alleine.
Talk mit Thies.
Sehr lebhaft ist mir auch eine kleine Diskussion in Erinnerung mit Schauspielerin Claudia Michelsen. Die war zu sehen in einem Film im ersten, Angst in meinem Kopf. Dort spielte sie eine Vollzugsbeamtin einer JVA, die gleich am Anfang als Geisel genommen wird von einem der Insassen. Ich habe den Film einen Thriller genannt damals, woraufhin sie gleich protestierte.
Ich finde ja immer Thriller so ein
Thriller.
Blödes Wort.
Ich
muss das wirklich sagen.
Wissen Sie was, ich mag keine Thriller, ehrlich gesagt.
Da würde ich jetzt auch nicht einschalten,
Thriller sagen. Aber es ist ein Thriller, oder?
Nein, es ist ein Drama.
Ein Drama.
Ja. Ich finde, Drama ist ein altes Wort und das kann man. Es gibt eine Komödie und es gibt ein Drama und das ist ein Drama.
Aber ein Drama mit viel Thrill.
Naja, also.
Wie?
Ja?
Naja, da gibt es schon so ein, zwei Momente.
Ja, da ist halt das Drama intensiver.
Dann Thriller ist vielleicht etwas zu viel Action. Aber wäre diese Geschichte ein Roman, würde man ihn wahrscheinlich als Psychothriller bezeichnen. Er ist zu viel.
Das ist schon wieder so ein englisches Wort.
Ja, Psychodrama. Nee, Psychodrama ist es auch nicht.
Nee,
da ist mir dann wieder zu viel Action drin.
Viel zu viele Begriffe. Ja. Wir müssen das reduzieren.
Es ist auf jeden Fall verdammt spannend. Und was denn? Warum lachen Sie
jetzt? Das ist gut, dass Sie das jetzt sehen wollen.
Es ist verdammt spannend. Angst in meinem Kopf.
Und schrecken Sie bitte nicht vor diesem Titel zurück, weil das ist wirklich... Ja. Also ich bin auch erschrocken über diesen Titel.
Gut, dass Sie es ansprechen.
Aber ich finde, und der Film ist natürlich kein... Das ist keine leichte Kost, das ist es nicht.
Ich dachte auch, Angst in meinem Kopf. Warum heißt der Angst in meinem Kopf?
Das habe ich nicht entschieden.
Nee, das habe ich mir schon gedacht. Und dann habe ich mich gefragt, ob die sich den Titel dann ausgedacht haben, ob die ein bisschen ablenken wollten von der Handlung, dass man schon mit dem Titel nicht zu viel verrät.
Also ich muss Ihnen sagen, es gab einen Titel vorher, das war ein Arbeitstitel, der hieß Gefangen.
Gefangen. Und Gefangen finde ich spitze.
Finde ich auch.
Weil der auf so vielen Ebenen funktioniert.
Darf ich nicht so laut sagen.
Da ist ja auch vorbei. Er heißt Angst in meinem Kopf und es ist auch nur ein Titel, mein Gott. Aber Gefangen, das trifft auf jede Minute eigentlich dieses Films zu.
Finde ich auch.
Talk mit Thies.
Arthur Able aus Ulm ist der König der Leichtathleten in Europa. Nach dem Titel hat er die Bundeskanzlerin getroffen, beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt. Und sie haben auch über Sport gesprochen. Und welchen Sport denn sie gerne macht?
Frau Merkel hat selber von sich aus gesagt, dass sie jetzt nicht so die Sportliche ist. Sie geht aber ganz, ganz gerne schwimmen. Also sie ist jetzt nicht so die Läuferin, hat sie gemeint, wie die Gesa Krause oder jetzt irgendwie Kugel wegschnipsen, so wie ich. Aber sie schwimmt für ihr Leben gern, das hat sie gesagt.
Und was sie auch mal erzählt hat, glaube ich, sie musste während des Studiums, als sie Physik studiert hat, da mussten sie Sport machen, denn wer eine 5 hatte, der durfte kein Physikdiplom machen.
Richtig, ja. Und sie musste nochmal ran, hat sie gesagt. Also sie musste beim zweiten Mal nochmal ran und da war sie sich auch nicht ganz sicher, ob sie das wirklich so geschafft hatte. Mit Klamm, die Prüfer haben da wohl beide Augen zugedrückt, hat sie gemeint. Und dann hat es dann doch wunderbar geklappt.
Du hast eine Führung noch bekommen durch ihr Büro, durch den Kabinettssaal. Was war besonders interessant zu sehen?
Im Kabinettssaal natürlich, da gibt es eine Klingel, die nur Frau Merkel klingeln darf, wenn sie sozusagen die Runde einläutet. Das fand ich ganz, ganz cool. Die habe ich auch hochgenommen und sozusagen in die Hand genommen. Ich durfte nur nicht klingeln. Das haben sie dann gesagt, das machen wir jetzt mal bitte nicht.
Okay.
Deswegen, ja, das war ganz witzig. Das war auch nochmal so ein Highlight, muss ich sagen. Das war echt cool. Ja.
Ja. Wer hat sich dann von wem ein Autogramm geholt? Du von ihr oder sie von dir?
Ich von ihr.
Okay.
Und sie hat dann aber gemeint, ja, eigentlich sollte es ja andersrum sein, aber.
Dafür durfte sie einmal deine Muckis drücken, oder?
Nee, die nicht. Aber sie hat schon im ersten Moment, wo sie mich gesehen hat, hat sie schon, das war eigentlich auch so ein cooler Einstieg in das ganze Gespräch, weil sie hat dann zu mir geschaut, hat zu hoch geschaut und hat dann gemeint so, puh, wow.
Talk mit Thies. Mit
Thies. Danke fürs Zuhören. 2018, im neuen Jahr geht es weiter. Am 6. Januar dann gleich mit dabei Harald Schmidt, Heiner Lauterbach und der ehemalige Handballer, jetzt also so kurz vor der Handball-WM im eigenen Land, Stefan Kretschmer. Frohes neues Jahr.